So, von wahren Verbrechen in der Vergangenheit jetzt zu Serien in der fiktiven Zukunft.
Ich dachte, du sagst jetzt zu neuen Verbrechen in der Gegenwart.
Nein. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Seit dem 7. Januar 2021 ist die dritte Staffel von Star Trek Discovery vorbei. Eine Serie, die seit Beginn die Fangemeinde entzweit. Grund genug, die neue Staffel zu besprechen, weil das alleine schwer geht, habe ich wieder zwei Gäste dabei. Und zwar zum einen Julius Busch. Hi Jules.
Hallo, ich hätte es geil gefunden, wenn du sie mit dir allein besprochen hättest, ehrlich gesagt.
Das machen wir, wenn wir keinen finden, der mit mir quatschen möchte. Aber jetzt haben wir zum einen dich und natürlich ist auch noch der Marco Risch dabei. Grüß dich.
Servus, ich bin gut vorbereitet, weil ich habe 800 Kommentare zu Star Trek unter meinem letzten Video gesehen.
Sehr, ja, die,
du hast
die Fangemeinde.
Ja. Nicht so, warst du nicht so zufrieden damit, oder?
Ja, du aber ich will nichts vorwegnehmen.
Ich glaube, dann,
ich, ich habe zur Diskussion angeregt und Star Trek Fans, also sowohl die alten als auch die neuen, und das hat Discovery ja geschafft, neue Fans, haben sehr unterschiedliche Meinungen.
Und auf die Meinungen kommen wir bestimmt gleich zu sprechen. Ich wollte von euch beiden noch wissen, wir haben uns ja jetzt seit über einem Monat nicht mehr gesprochen. Wie geht's denn euch? Seid ihr gut ins neue Jahr gestartet?
Ach ja.
Man konnte nicht so viel machen.
Ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht von dem Jahr.
Jetzt schon.
Ne, das war halt mega naiv, dass alles besser würde direkt, aber es hat sich an der allgemeinen Situation ja nicht so viel verändert in 2021 bisher.
Nee, aber du bist doch ein Filmfan und weißt doch, die Nacht ist am dunkelsten kurz bevor der Morgen beginnt. Insofern wird es wahrscheinlich erst einmal wieder schlechter, bevor es besser wird.
Ja, okay, sehr geil. Dann, und Marco, du?
Krass entspannt, ehrlich gesagt. Ich habe bis zum 23. habe ich gearbeitet und dann habe ich mich für 3 Wochen aus der Welt rausgeklinkt. Cyberpunk, Urlaub, Essen, ich habe wirklich nichts mehr. Ich hab sogar Kommentare auf YouTube ignoriert. Was man sowieso öfter machen sollte, habe ich jetzt so für mich mitgenommen nach 3 Wochen. Star Wars Kommentare ignorieren. Also tatsächlich bin ich relativ tiefenentspannt. Und ich habe eine neue Lebensweisheit für mich entdeckt, die ich gerne jetzt jedem mit auf den Weg geben möchte, auch wenn es für den Podcast vielleicht gar nicht zutrifft. Ich habe ein falsches Keanu Reeves-Zitat aufgetrieben als Meme. Hat sich aber herausgestellt, das wird ihm in den Mund gelegt, oder vielleicht hat er es mal gesagt, aber hat es nicht in diesem Interview gesagt, nämlich, dass er zu alt sei, um mit Leuten über alles zu diskutieren. Und er ist in dem Moment, in der Phase seines Lebens angekommen, wo er nicht mehr mit jedem diskutiert. Und selbst wenn jemand zu ihm sagen würde, 1 + 1 = 5, dann sagt er, du hast absolut recht, enjoy.
Das passt aber nicht zu Johnny Silverhand, mein Freund.
Ja, zu Johnny Silverhand nicht, aber zu Keanu Reeves. Und
ich sag.
Ich habe jetzt so als Lebensweisheit tatsächlich für mich mitgenommen, nicht mit allen über alles zu diskutieren. Ich werde natürlich immer diskutieren, auch heute natürlich. Das werde ich nie davon in meinem Leben abrücken, aber ich habe mir vorgenommen, bei dem einen oder anderen Diskussion, und es klappt auch schon, kurz im Hinterkopf einfach nur zu rechnen, 1 + 1 = 5. Und dann habe ich schon ganze Texte gelöscht und einfach nicht geantwortet.
Ja, nicht schlecht. Aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, Keanu Reeves, der darf das machen, der ist auch schon etwas älter als wir. Wir sind aber jetzt noch in einem Alter, in dem wir das aushalten müssen, dass man miteinander diskutiert. Und genau das wollen wir ja heute auch machen. Bevor wir aber über die dritte Staffel sprechen, erstmal ein wenig Werbung. Denn neben fiktionalen Serien und Filmen ist ein Genre besonders erfolgreich auf Netflix: True Crime Dokus. Gerade erst ist eine neue Doku angelaufen, Night Stalker, die Jagd nach einem Serienmörder. Darin geht es um den titelgebenden Night Stalker, der Mitte der 1980er Jahre mindestens 14 Menschen in Kalifornien umgebracht hat. Die Kollegen von Featured stellen in einem Artikel nicht nur den Fall und die Miniserie vor, für eine vertiefende Lektüre bieten sie auch Links zu noch mehr Artikeln an. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Link dazu in den Shownotes. So, von wahren Verbrechen in der Vergangenheit jetzt zu Serien in der fiktiven Zukunft.
Ich dachte, du sagst jetzt zu neuen Verbrechen in der Gegenwart.
Nein. Das habe ich beim Schreiben, habe ich so, Mensch, da könntest du, aber da bin ich der Falsche, der das, ich glaube, wenn ich so ein Star Trek Discovery Hasser wäre, hätte ich das wahrscheinlich so genau so gemacht, Marco. Aber ich wollte das etwas neutraler machen, denn jetzt zu Beginn versuchen wir ja noch spoilerfrei über die Staffel zu reden. Und dann fangen wir doch mal ganz allgemein mit meiner Lieblings- offenen Frage an. Jules, wie hat dir denn die dritte Staffel gefallen?
Also dürfen wir eigentlich die alten Staffeln spoilern oder müssen wir?
Ich denke schon, ja. Also ich meine, es geht jetzt hier um die dritte Staffel und da, also das steht ja auch groß drüber, Review zur Staffel 3. Insofern hören sich das hier ja nur die Leute an, die die dritte Staffel schon geguckt haben oder zumindest Staffel 1 und 2.
Mhm. Ich kann ja da widersprechen. Ich weiß aus meinem Video und den Kommentaren, dass sehr viele das geguckt haben, ohne dass sie überhaupt Discovery geguckt haben. Es gibt tatsächlich viele Leute, die das dann auch so gucken, aber von mir aus, ich spoiler in dem Video auch. Die haben das ganze Video gesehen. Also von mir aus, let's go.
Aber jetzt erstmal trotzdem noch mal zum Festhalten, erstmal spoilerfrei, aber wenn du was auch noch zu Staffel 1 und 2 sagen möchtest, feuerfrei.
Ich finde es halt interessant, weil ich höre jetzt gerade schon raus, dass es Marco offensichtlich nicht so gut gefallen hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Fabian, wahrscheinlich auch eher nicht. Ich muss ja sagen, ich bin komplett auf der anderen Seite. Ich fand die dritte Staffel bisher am interessantesten und coolsten. Ich bin ja niemand, der jetzt einen großen Background irgendwie in Star Trek hat. Ich habe die Serie daher vollkommen unbefangen angefangen und ich mochte sie auch immer. Ich hatte nur ein großes Problem mit ihr. Und zwar fand ich die Hauptdarstellerin Michael Burnham einfach super unsympathisch. Die gesamte Serie über. Also ehrlich, also nicht die Hauptdarstellerin, also die
Figur.
Nicht die, ja, Schauspielerin, die ist cool, aber die Figur war mir halt nie sonderlich sympathisch. Ich fand die Nebencharaktere immer cool und fand auch die Storys sehr interessant, mit vor allem mit den wissenschaftlichen Paradoxen, um die es da geht und so. Das hat mich immer echt gecatcht, aber ich konnte mich halt nie so richtig für Michael interessieren. Und diesen Part hat halt Staffel 3 für mich gelöst, weil sie halt, also wir wissen ja, dass am Ende der zweiten Staffel das durch die Zeit gereist wird, also sehr weit in die Zukunft gereist wird. Und dementsprechend der Charakter von Michael verändert sich halt als Auswirkung dessen sehr. Und sie wird halt ein, meiner Meinung nach, wesentlich angenehmerer, lebensfroherer Mensch, der halt viel mehr lächelt, auch viel mehr weint zugegebenermaßen, aber einfach viel mehr Emotionen allgemein zeigt. Und dadurch wird sie für mich nahbarer. Also ich kann mich dann eher mit ihr identifizieren. Und das hat für mich die gesamte dritte Staffel aufgewertet. Ich finde insgesamt vielleicht so die Dinge, die passieren, sind ein bisschen absurder oder und auch nicht mehr ganz so interessant. Genauso auch die Plot-Twists, die fand ich in den Staffeln davor irgendwie gelungener. Aber so von den Charakteren her hat mich diese Staffel am meisten abgeholt, auch weil sie thematisch schon sehr, also man merkt sehr, dass irgendwie, glaube ich, das Thema Corona-Isolation da auch sehr mit reingeflossen ist, zumindest in manche Folgen, weil sie auch sehr mit solchen Themen irgendwie spielen, weil natürlich durch die Zeitreise haben da alle ihre Familien irgendwie zurückgelassen in der Vergangenheit und das wird halt sehr thematisiert, dass man jetzt einsam ist, dass man sich nur noch in einem kleinen Kreis so wirklich nahe steht und dass man füreinander da sein muss. Und ja, diese Themen haben mit mir einfach sehr resoniert, muss ich sagen. Deswegen war ich emotional bei dieser Staffel sogar mehr involviert als bei den Staffeln davor. Und ja, und eben wegen Michael, die mir sympathischer ist und die vor allem viel cooler aussieht mit der neuen Frisur.
Okay, das ist ja interessant, weil du hast ja, also so, um das jetzt mal ein bisschen kurz zu fassen, du findest jetzt Michael interessanter, weil sie mehr lacht und zugegebenermaßen auch mehr weint. Das ist jetzt eigentlich ja keine Kritik oder kein Vorwurf, den man ihrer Figur in den vergangenen Staffeln gemacht hat, dass sie irgendwie zu wenig Emotionen zeigte, eher im Gegenteil. Ich meine, Marco, wie geht's denn dir dabei?
Also erstmal, Jules, deine Beobachtung, also so wie du die Serie siehst, passt gut zu meiner Beobachtung, dass es genau zwei Lager gibt. Also für viele ist die dritte Staffel die beste, aber auch weil sie schon befreit ist in der Zukunft, endlich mal was Eigenständiges, nicht im Schatten von den anderen Dingern. Und emotionaler natürlich. Und für viele andere ist es halt die schlechteste. So der aber für die, auch für mich, war der Punkt of No Return schon so ein bisschen früher da, nämlich, also eigentlich gar nicht mal mit der dritten Staffel, sondern wir haben das auch im ersten Podcast, glaube ich, besprochen, Mitte der zweiten Staffel. Das ist ein ziemlich starker Breaking Point, wo die Serie eine ganz andere Tonalität anschlägt, alles konstruierter wirkt, Burnham immer emotionaler wird. Also sie wird auch, wie ich jetzt gelernt habe, in Fankreisen auch Cryham genannt, was sehr gut dazu passt, wie sie in der dritten Staffel dargestellt wird. Also mir ist es zu viel Overacting. Es gibt keine einzige Folge, in der sie nicht weint. Es gibt fast keine Szene, in der sie nicht gegen Ende glasige Augen hat. Das ist wirklich viel zu viel Overacting für mich. Ich komme da nicht mehr mit klar. Ich hatte zwei Lieblingsfiguren. Einmal Commander Reno, die von der Stand-Up-Comedian Tig Notaro gespielt wird, der Engineer. Finde ich super witzig, ist aber eine Gastrolle. Cool. Kommt sehr selten vor, leider. Und Emperor Georgiou, Michelle Yeoh. Und da hat mir natürlich die dritte Staffel auch in die Eier getreten, indem sie scheiße.
Spoiler.
Ah, fuck.
Also da kommen wir später noch dazu, genau. Okay.
Aber das ist kein Geheimnis. Also ich sag mal so, ich fühle mich da nicht mehr abgeholt als Fan von den zwei Figuren. So, das ist das eine. Das andere ist halt, die ganze Serie hat sich für mich so an die Wand geschrieben, sich selber. Also ich mag ja alle Figuren eigentlich, also wie sie angelegt sind. Aber wie sie sich im Laufe ab der zweiten Staffel entwickeln und wie die Serie so wenig damit macht, das nervt mich wirklich. Und ich habe mich wirklich zwingen müssen, die Serie zu Ende zu gucken. Also ich habe auch die letzten 4 Folgen, glaube ich, habe ich so seit Weihnachten rumliegen lassen. Ich habe gar nicht weitergeguckt. Ich habe die alle in einem Aufwisch geguckt, war aber auch sehr froh darüber, dass mir die letzten 3 Folgen ziemlich gut gefallen haben. Also ich persönlich bin halt ein großer Fan der ersten Staffel, sehe da aber auch schon die Probleme. Und die kulminieren jetzt für mich in der dritten Staffel. Ich find's ganz gut, dass sie relativ versöhnlich und einen Ausblick auf die vierte Staffel ausgeht. Also ich bin trotzdem gespannt. Ich werde das auch weitergucken. Aber für mich ist das wirklich so, hat Discovery ein ganz tiefes Tal erreicht. Zu dem Lager zähle ich mich.
Okay, das ist schon krass. Weil ich wollte dich nämlich fragen, du hast ja die zweite Staffel angesprochen und den Bruch. Das ist wahrscheinlich, hängt das ja mit den Problemen hinter den Kulissen zusammen. Viele sagen ja auch, dass deswegen eben diese Staffel nicht wie aus einem Guss wirkt. Wurde das denn für dich in der dritten Staffel besser?
Nee, eben nicht.
Also, auch
also,
nicht.
Also es wirkt ein bisschen mehr wie aus einem Guss, aber auch nur dahingehend, weil es durchgehend schlecht geschrieben ist. Also es gibt immer Lichtblicke. Wie gesagt, ich mag die Crew, ich finde die Inszenierung auch ganz toll. Ich finde die Prämisse sogar ganz gut, dass sie jetzt in der Zukunft sind. Eigentlich das, was Brian Fuller, der die erste Staffel zumindest die Idee dafür hatte, eigentlich mal wollte, dass es eine Anthologieserie ist mit verschiedenen Zeitaltern und so. Und irgendwann lange nach Voyager war die Idee. Und da sind wir ja jetzt angekommen. Das finde ich alles schön. Aber es ist halt, die Charaktere drehen sich so im Kreis. Weißt du, wir müssen im Spoiler-Part drüber reden. Ich kann da jetzt nicht so ins Detail gehen. Aber sie werden zunehmend uninteressanter für mich. Und die Szenen fangen an, mich zu nerven. Dialoge fangen an, mich zu nerven. Und das finde ich schade, weil so ging es mir vorher nicht. Ich war da mit mehr Spannung dahinter. Die Story war für mich spannender. Die Idee war spannend. Und so geht's mir jetzt gar nicht mehr. Ich bin emotional total entkoppelt von der Serie mittlerweile und guck das nur noch, weil ich Star Trek-Fan bin. Aber nicht, weil ich Fan von der Discovery bin. Und das ist das Traurige eigentlich, als jemand, der sehr euphorisch in die erste Staffel gestartet ist. Und eigentlich finde ich auch, dass die erste Staffel ganz gut abgeliefert hat.
Ich muss, glaube ich, da mich so ein bisschen an Jules dranhängen, weil die Hauptfigur, Michael Burnham, ist ja der zentrale Punkt von Star Trek Discovery. Was du ja auch in deinem Video ein bisschen bemängelt hast, dass die Crew viel zu sehr in den Hintergrund gerückt ist. Und ich werde mit der Figur auch nicht so ganz warm. Das liegt, glaube ich, unter anderem auch an dem Overacting. Da haben wir ja in der Podcast-Folge drüber geredet, die Review zu Folge 1. Da hast du ja gesagt, dass du das mit dem Overacting wirklich also unerträglich findest. Und seitdem ist mir das erste bewusst geworden.
Oh Gott, ich habe die Inception bei dir gemacht.
Ja, du hast die Inception. So es gibt doch diese How I Met Your Mother-Folge, ist es doch, glaube ich, wo dieses Bild zerbricht und man hört so ein Klirrgeräusch in den Köpfen von den Menschen. Und genauso war das bei mir auch so. Da hat es richtig schön geklirrt. Und seitdem kann ich mir die Serie nicht mehr angucken, ohne zu merken, so okay, jetzt mal 5 Gänge zurückschalten, bitte. So Nequa Martin Green. Das ist einfach alles zu dick. Und das ist leider auch mein großes Problem mit der Staffel, dass ich, also wenn die Hauptfigur dir nicht taugt, dann bietet der Rest zu wenig. Wir sind ja jetzt noch im spoilerfreien Part, deswegen will ich jetzt, du hast vorhin das Finale angesprochen, da kommen wir dann später noch dazu, darauf zu sprechen. Aber der Großteil der dritten Staffel ist ja doch eher episodisch erzählt. Also in ganz vielen Folgen haben wir eine Geschichte, die innerhalb einer Folge auserzählt ist. Also man besucht irgendeinen Ort, erlebt dann da ein Abenteuer und fliegt dann weg. Also es gibt natürlich auch in diesen Folgen immer so ein bisschen reingesprinkelt, so mit ein bisschen Salz oben drüber, so das Mysterium, das irgendwie versucht wird, am Laufen zu halten seit Folge 1, nämlich, ist jetzt kein Spoiler, Folge 1, wir haben das ja den Sprung in die Zukunft und die Föderation ist zerbrochen. Also was hat diesen Kollaps, was hat den sogenannten Brand ausgelöst? Das wird immer wieder angesprochen, ist aber sehr im Hintergrund, finde ich. Und mir ist aufgefallen, das ist jetzt aber eigentlich auch keine große Beobachtung, dass viele der Folgen nach Schema F geschrieben sind. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Star Trek Discovery eine Fernsehserie ist. Aber sie, wenn man so, ich habe das ja wirklich gebinged, also um das auch wirklich hier bis zu unserer Podcast-Aufnahme alles fertig zu gucken. Also ich habe alles gesehen und wenn man das mal so binged, dann fällt einem schon auf, so die Parallelen zwischen den einzelnen Folgen. Also du kannst quasi spüren, wo der Werbebreak ist oder wo so der emotionale Schlusspunkt ist in jeder Folge, wo nochmal irgendwie mit einem guten Gefühl beendet wird und dann in die nächste Folge übergeleitet wird. Und wenn, also das war mir dann irgendwann zu sehr Schema F, zu einfach auch alles. Also da habe ich mir so gesagt, diese episodischen, ich habe echt gedacht, so dieses Episodische, da freue ich mich mehr drauf, weil mich dieses also dranbleiben irgendwie nervt bei den modernen Serien. Aber jetzt, nachdem ich das eben in dieser dritten Staffel gesehen habe, bin ich jetzt eher so auf der anderen Seite. So, okay, offensichtlich gefällt mir das moderne Erzählen, das zusammenhängende Erzählen doch besser, was mich jetzt ein bisschen skeptisch macht für die neue Star Trek-Serie, Star Trek New Worlds, die Strange New Worlds, die ja mehr episodisch erzählt werden will.
Das ist eine total interessante Beobachtung, weil mir ist es nicht aufgefallen, jetzt wo du es sagst, halt in meinem Hinterkopf habe ich immer so, ich sehe diese Werbebreak-Unterbrechung, die du meinst, diese Schlusspunkte innerhalb der Folge.
Das Fade to Black, wie, so, ne?
Ja, Fade to Black, wie eben aber auch, muss man fairerweise sagen, bei allen Star Trek-Serien, ein ausgerechnet Discovery ist ja keine Fernsehserie, sondern wird in den USA exklusiv im Streaming-Service ausgestrahlt.
Und das
spricht dann ein bisschen mit unserer Sehgewohnheit, die gerade weil Discovery eine stark übergreifende Handlung hat, die ist ja nicht im Hintergrund, sondern die ist wirklich in jeder Folge das Hauptthema, nur führt die dann zu Episoden, die man erlebt. Und das bricht vielleicht das ein bisschen, weil die Autoren so ein bisschen zwischen den Stühlen gefangen sind. Wollen sie klassisches Star Trek erzählen, was eben nicht so übergreifend ist? Oder ist es eine moderne Serie, die sehr übergreifend ist? Ich glaube, die erste Staffel war übergreifender in meiner Erinnerung und deswegen vielleicht auch deswegen besser in meiner
Augen. Jules, wie siehst du das denn? Möchtest du, also hast du dich gefreut darüber, dass es so nach meinem Gefühl eher episodisch war oder nach Markus' Gefühl eher zusammenhängender war? Wo stehst du da auf dem Spektrum?
Also erstmal finde ich, dass das schon bei allen Staffeln so war. Also das war immer so ein bisschen eine overarching Story, also so ein überspannter Storybogen, aber es hatte schon so ein bisschen diesen Case of the Week Flair, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch.
Dass es halt ein Problem gibt, was wirklich innerhalb der ganzen Folge gelöst wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass das was ist, was jetzt in Staffel 3 irgendwie neu ist, sondern das war irgendwie schon immer so. Ich bin da geteilter Meinung, weil ich finde halt, einerseits, ich glaube, eine stringent erzählte, zusammenhängende Story führt eher dazu, dich zu binden als Zuschauer und dass du halt dann eher dranbleibst und halt direkt wissen möchtest, wie es weitergeht. Bei Star Trek Discovery muss ich sagen, ich habe das nie gebinged, so wie du, sondern ich habe das immer halt auf wöchentlicher Basis, dann immer, wenn die neue Folge kam. Und es war nie für mich so eine Serie, wo ich gesagt habe, oh krass, ich muss sofort wissen, wie es weitergeht. Wieso muss ich jetzt auf die neue Folge warten? Sondern es war wirklich immer eher so, ich habe die wöchentliche Folge geguckt und habe gesagt, so ja, cool. Jetzt warte ich auf nächste Woche, habe aber überhaupt kein Problem damit, jetzt eine Woche zu warten. Freue mich dann wieder, wenn die neue Folge kommt und gucke das dann wieder gerne. Aber ich hatte nie so dieses unmittelbare, ich muss sofort wissen, wie es weitergeht, wie ich bei Serien habe, die halt wirklich so eine zusammenhängende, spannende Story erzählen.
Ich möchte an der Stelle, weil wir über Stringenz geredet haben, weil du es gerade erwähnt hast, ich möchte mal weg von dem Episodischen euch eine Fangfrage stellen, euch beiden.
Oh, gerne, ja.
Also die Frage lautet, sag mir die Namen der Offiziere, die auf der Brücke stehen.
Kann ich dir nicht sagen.
Rothaarig.
Tilly, na gut.
Fenrich der, Tilly. Der coole asiatisch aussehende Typ. die mit diesem Metall, ach nee, das ist die Rothaarige, mit den Rasterlocken. Mhm. Also ich kenne keine Namen, ich kenne keinen einzigen Namen von denen.
Das ist mein Problem mit Discovery.
Aber witzigerweise,
auch wenn die Charaktere, die haben hier größere Rollen als in den Staffeln davor, was ich ja an für sich sogar gut fände. Aber die Story-Arcs von denen sind so aufgesetzt und versanden dann, also gerade bei der Rothaarigen zum Beispiel. Ich habe den Namen gestern noch gelesen, ich kann dir den Namen unter Folter nicht sagen. Und eine der Offiziere auf der Brücke spielt ja im Finale sogar eine recht wichtige Rolle, sollte man meinen. Und mich hat in dem Moment schon geärgert, dass ich nicht weiß, wie die Figur heißt. Also mir fällt immer nur so Rue und Tilly ein. Das sind die zwei, die mir einfallen. Und Tilly war auch nicht von Anfang an auf der Brücke. Also wie kann es sein, dass ich nicht die Figuren der Brückenmitglieder weiß in der fucking Star Trek-Serie? Und obwohl die hier mehr Screentime haben als in den anderen zwei Staffeln. Und das ist ein bisschen das Problem dieser Serie. Sie fokussiert sich so sehr auf Burnham, dass die anderen Figuren krass in den Hintergrund rücken, selbst wenn sie mehr Screentime kriegen. Selbst dann spielen sie für den Zuschauer eigentlich gar keine Rolle. Also wenn die Hälfte von denen stirbt, so what? Ist also mir eigentlich emotional egal. Das ist das Problem.
Du hast recht mit dieser einen Plotline, die komplett im Sand verläuft. Ich weiß genau, welche du meinst. Das ist tatsächlich so ein bisschen, da nimmt die Serie ihre Figuren auch nicht so richtig ernst, weil die Plotline an sich ist ja gut. Also die ist ja eigentlich ein ernstzunehmendes Problem, wo man auch denken würde, ja, okay, das verdient auch, dass damit ernsthaft umgegangen wird. Aber dann ist es halt so, dann hält halt Saru oder Burnham halt irgendwie eine emotionale Rede und alle liegen sich wieder in den Armen. Und dann ist halt so, ja, also jetzt so wichtig war jetzt dein Scheißproblem auch nicht, dass es halt weiterhin bestehen könnte, wenn einer unserer Hauptcharaktere eine Rede hält. Ja, also, und das ist mein da hast Problem. Du dich jetzt mal bitte mal einzureihen und wieder glücklich zu sein.
Ich glaube, ab hier müssen wir eine Spoilerwarnung reinhauen, weil jetzt würde ich gerne konkret werden. Aber ich kann auch gleichzeitig sagen, alle, die Serie nicht gesehen haben und es vielleicht nicht vorhaben, kack auf die Spoilerwarnung, hört weiter zu, es wird lustig.
Okay, darf ich eins noch kurz vorweg sagen, was du mit den Problemen gesagt hast, das ist mir auch leider sehr negativ aufgefallen. Das ist nämlich, in jeder Folge wird die Crew oder werden Burnham und Co. eben vor ein Problem gestellt, das so dargestellt wird, also ja, das ist unmöglich, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und am Ende schaffen sie es natürlich trotzdem. Und das in einer Folge ist das sogar, das ist jetzt kein so großer Spoiler, das ist tatsächlich unfassbar, fast schon wie so ein Witz. Also eine Figur sagt, also nee, das geht absolut nicht, es gibt absolut keine. Und dann fällt eine Computerstimme, irgendeine KI fällt der Figur ins Wort, es gibt eine Lösung. Und das ist so, also als ob sich die Schreiber irgendwie über sich selber lustig machen. Weil ganz oft wird eben gesagt, ja, das ist einfach, kein Mensch hat das je geschafft. Und sobald du irgendwie die Serie guckst, weißt du, ja, ich weiß schon, wer es am Ende von der Folge, vor allem auch innerhalb einer Folge, ja. Also ich meine, es ist ja nicht schlimm, dass man irgendwie innerhalb einer Staffel irgendwie eine Lösung findet für ein großes Problem. Nein, es wird dann auch immer halt innerhalb der gleichen Folge wird schon die Lösung gefunden.
Was, während du das sagst, habe ich als inneres Bild, wie sich alle Augen in Richtung Burnham drehen. Es wird ein Problem geschildert und alle gucken zu Burnham. Das ist die Serie, das ist die dritte Staffel in einer Szene.
Das wäre eben auch das, was ich vorhin meinte mit diesem episodischen Erzählen, dass das Problem wird in einer Folge aufgebaut und in derselben Folge dann auch schon wieder gelöst. Aber egal, wir wollten jetzt langsam in den Spoiler-Part gehen. Also, wenn ihr die Staffel 3 noch nicht zu Ende geguckt habt oder überhaupt noch nicht geguckt habt, dann ist das jetzt eure Warnung, eure Chance, hier an dieser Stelle zu pausieren oder einfach ein Kapitel weiter zu skippen. Wenn ihr den Spoiler-Part überspringen wollt, wir schreiben das auch noch mal in die Beschreibung. Da könnt ihr dann manuell hinspringen. Das war jetzt eure Spoiler-Warnung. Und Marco, jetzt feuerfrei, was wolltest du spoilern?
Tilly. Es ist genau das, was Julius beschrieben hat. Du hast die andere Rothaarige auf der Brücke gemeint, ne?
Echt?
Ja, die hat doch so ein, ich weiß gar nicht
mehr. Cyborg-Auge.
Ja, ja, die hat doch auch, ich weiß gar nicht mehr genau, mit wem hat sie nochmal ein Problem? Mit,
es ja, mit allen eigentlich, weil sie so PTSD, weil sie so eine, ja, so ein Trauma hat. Und es wird eigentlich dadurch gelöst, dass sie ein anderes das Raumschiff mal kurz fliegt und das ganz gut macht. Und damit ist das, spielt die ganze Storyline auf einmal keine Rolle mehr. Aber die Idee war gut, so wie du gesagt hast. Das war eigentlich eine gute Idee, das mal zu ergründen, ne?
Diese Szene an dem Tisch von Saru, wo alle auf einmal ausrasten. Das war halt eine interessante Szene, um mal in eine andere Richtung zu gehen. Nämlich nicht, wir sind alle vorbildliche Soldaten und haben uns alle lieb und priorisieren die Mission über alles, sondern halt, ja, lass doch mal wirklich drüber reden, was ist, wenn solche Sachen, solche Probleme so groß werden, dass man die nicht einfach mehr wegdenken kann. Und dann ist es aber dann wirklich literally noch in der Folge egal und wird auch nicht mehr drauf eingegangen.
Aber ich wollte mal fragen, das, was du meintest mit dem, sie fliegt dann ein Raumschiff und bekommt dann ihr Selbstvertrauen. Das ist aber nicht das aus Folge 8, oder? Wo sie da den Angriff auf das Schiff von Asyra fliegt, oder?
Ich glaube, das war das tatsächlich. Danach spielt ihre ganze Charakterentwicklung gar keine Rolle mehr.
Ja, gut, das kann sein, aber
nicht mal angedeutet.
Aber immerhin, ich meine, es ist Folge 8, das ist schon relativ weit hinten in der Staffel.
Ja, aber bis dahin ist sie nur grumpy zu allen anderen. Das ist alles. Ja. Also, ich meine ja nur, die Anlage ist gut. Haben wir ja alle festgestellt. Aber die Serie versandet bei dieser Figur, so wie sie bei allen anderen Figuren. Das ist ja nur ein Beispiel. Saru ist auch ein gutes Beispiel für mich. Total interessante Figur, geil gespielt von Doug Jones. Und ab der zweiten Staffel, Mitte der zweiten Staffel, kriegt er halt das eine Ding, was ihn ausmacht, dass er dieses Gefühl für Gefahr hat, wird ihm abgenommen. Was ja interessant ist, weil in dem Moment kannst du hingehen und kannst das entwickeln, wie er sich ab da entwickelt, wie er zu sich selbst findet und so. Das passiert zwar theoretisch im Hintergrund, aber eigentlich ist er sofort an dem Punkt, dass er nur noch ein loyaler Zuhörer und Mentor im Hintergrund ist. Und am ehesten ist er noch damit mit Krisenmanagement beschäftigt. Und zwar nicht irgendeine Krise, sondern die Meuterei von Michael Burnham.
Der wird da also so ein bisschen als Gegensatz aufgebaut, aber wirklich weiterverfolgt. Da habe ich mir gedacht, so, oh, das ist aber jetzt cool, dass jetzt hier wirklich jemand aus der Crew sich gegen Burnham stellt, weil Saru wird dann ja so, sage ich mal, als Fürsprecher der neuen Föderation und darf sich nicht verscherzen. Aber auch das ist wieder, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, das wird wieder innerhalb von einer Folge wird das gelöst, weil nämlich dann Michael Burnham von Charles Vance gelobt wird. Übrigens, by the way, der Schauspieler Odette Fair, kennt ihr den? Das ist, der spielt Ardeth Bay aus Die Mumie.
Deswegen kam er mir so bekannt vor. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich den?
Ja, aber der hat ja jetzt so graue Haare und in den Mumienfilmen hat er halt noch lange schwarze Haare. Ich habe den überhaupt nicht wiedererkannt. Aber kurzer Funfact da an der Stelle.
Aber der wirkt kompetent, ich mag den.
Ja, ich mag den auch total. Ja, ich auch,
weil der komplett die Sternenflotte repräsentiert, ne? Auch den Zwiespalt zwischen, sie haben Regeln, sie haben Verantwortung, aber gleichzeitig haben sie das eine Schiff, das alles möglich machen könnte. Und wie wägen sie das ab? Das ist ja alles für mich Star Trek pur. Und dann, was ist seine letzte Szene in dieser Staffel? Ja, Michael, you are the one, sagt er in einem Satz. Ja. You are the one. Und dann wird sie für ihre Meuterei und Subordination wird sie zum Captain befördert. Das ist halt so, was ist mit euch los?
Ja, das ist halt
diese Absolution, die er erteilt für all die Scheiße, die sie baut.
Ich hab
und sie flennt natürlich.
Ich habe da auch große Probleme mit gehabt, irgendwie so die Starfleet irgendwie ernst zu nehmen, wie sie da dargestellt wird, weil am Anfang ist sie halt super cool, wo sie halt so mega misstrauisch noch sind gegenüber der Discovery, aber auch das wird halt ja innerhalb von einer Folge oder so dann wieder erledigt und dass dann die Discovery da wieder voll aufgenommen wird. Und also ich meine, keine Ahnung, das ist halt Starfleet, also für mich war das halt so eine krasse Militärorganisation, die halt auch irgendwie die Needs of the Many über die Needs of the One stellen muss, in Anführungszeichen. Und da kommen sie mir halt irgendwie teilweise, ich meine, das ist doch keine Hochzeit, wo man einfach sein Plus One dann mitbringen darf, wenn man Bock drauf hat. Und dann gibt's aber trotzdem ja diesen Love Interest von Michael, der halt die ganze Staffel lang irgendwie im Hinterraum der Discovery nächtigt. Also, was ist denn da los? Also,
ja, ich verstehe, was du meinst. Also, die wissen nicht wirklich.
Also, klar, ich fand den auch cool und ich fand es auch cool, dass die halt irgendwie eine Liebesbeziehung haben, aber so, hä? Ja, hallo, Herr Admiral, darf ich meinen Freund mitbringen, weil ich vermisst den sonst so sehr. Ja, ist okay, soll halt hinten bei euch da drin sein.
Hä? Aber die haben ja nicht mal diesen Dialog. Das ist ja das Problem. Ich habe nicht mal, Problem, dass er dabei ist. Das spielt gar keine Rolle. Das spielt alles keine Rolle. Ich sag ja aber, das ist bei den Nebenfiguren nicht zu Ende gedacht. Die Nebenfiguren sind Satelliten, die sich um den Planeten Burnham drehen. Alles dreht sich um Burnham. Und dann müssen sie mir aber auch die eine, weißt du, wenn es Indiana Jones ist, ist es was anderes. Oder wenn das Kiddo ist in Kill Bill, um eine Frau zu nennen, dann ist das was anderes. Wenn wirklich die Figur gut ausgearbeitet ist und sich die ganze Geschichte um sie herum dreht. Aber sie deuten mir immer wieder an, hey, die Satelliten sind auch wichtig. Und dann lassen sie sie einfach abstürzen, weil es ihnen egal ist. Und das nervt mich so in dieser Serie, weil sie hat so tolle Nebencharaktere. Sie haben mir Saru kaputt gemacht. Tilly als neurotische Sternflottenoffizierin fand ich auch interessant. Haben sie mir kaputt gemacht. Georgiou geht, das habe ich ja vorhin gemeint. Um Himmels Willen, meine Lieblingsfigur geht. Dick Notaro ist nur ab und zu da. Das ist wirklich schwierig für mich.
Ich muss ja gestehen, ich fand das gut, dass die endlich weg ist. Ich habe die ersten zwei Staffeln auch, muss ich jetzt gestehen, nicht durchgängig geguckt, sondern halt so quer geguckt. Und ich habe das deswegen überhaupt nicht nachvollziehen können. Wieso lässt man so eine Frau, die alle Nase lang irgendwie Wüste, Bedrohungen, Beschimpfungen loslässt, warum lässt man so jemanden an Bord? Also die sagt
ist ja auch Massenmörderin, ne?
Ja, ja. Und sie sagt an einer Stelle, ja, ich werde deine Kinder vergiften. Und wenn so jemand in meiner Crew wäre, ich hätte ihn schon längst auf irgendeinem Mond ausgesetzt. Insofern war ich da eher irritiert, dass sie so lange dabei ist und fand es gut, dass sie endlich weg ist.
Aber auch da wieder erste Hälfte, zweite Staffel, da wurde das, finde ich, ganz okay etabliert, dass sie als wertvolles Asset bei Sektion 31 eingesetzt wurde. Und da hat die sich auch bewährt. Und da hat das irgendwie Sinn gemacht, weißt du, weil die sich in der Sternflotte tatsächlich hochgearbeitet hat. Natürlich geleitet davon, dass sie einfach Burnham über alles liebt, auch wenn sie das nicht zugeben kann, ist ja quasi ihre Tochter. Mhm. Aber dann, ab Mitte der zweiten Staffel, wurde der Plot um Sektion 31 so ein bisschen albern. So die ganze Auflösung mit dem Bösewicht, Control, diese KI und so, das war gefühlt aus dem Arsch gezogen. So wie du sagst, da gab es ja im Hintergrund einen Wechsel in den Personalien. Das erklärt vielleicht den anderen Einschlag, den sie auf einmal gemacht haben, der so plötzlich war. Ich persönlich bin großer Fan von Georgiou, aber es gibt viele, die sie nicht mögen, weil sie halt sehr hart und witzig und plakativ ist. Also es ist irgendwie, kann man auch als Overacting verbuchen, aber hier hat's mich erreicht.
Ich finde das Spiegeluniversum nicht gut. Also ich finde die Idee albern. Ich meine, das hat sich Star Trek Discovery nicht ausgedacht. Das Spiegeluniversum gab's auch schon in den alten Serien. Aber die Vorstellung, dass es zu unserem Universum ein Spiegeluniversum gibt, das komplett ähnlich ist zu unserem, also soweit, dass es Menschen gibt, die uns entsprechen in der gleichen Zeit, aber alle sind böse. Das ist so absurd. Also es gibt ja diese Doppelfolge, wo wir nochmal den Ausflug in das Spiegeluniversum machen in der dritten Staffel. Und da sehen wir ja, dass wenn du in diesem Spiegeluniversum irgendwie aufsteigen willst, dann ist es vollkommen in Ordnung, quasi denjenigen, von dem du den Job haben willst, umzubringen.
Und naja, aber das ist doch nicht das Spiegeluniversum per se, sondern das ist doch, also das Spiegeluniversum ist doch nicht, alle dort sind die böse, nee,
das tyrannische Imperium, meine ich natürlich.
Sondern es ist in diesem Spiegeluniversum halt so passiert, warum auch immer, dass eben genau dieses Imperium entstanden ist, was eben so denkt.
Aber nee, ja, aber auch das kann ich, das ist nicht logisch, dass, also das, ich finde das einfach absurd, dass alle in diesem Imperium einfach böse sind, dass sich die Gesellschaft dann aber trotzdem gleich entwickelt hat, dass wir auf einem ähnlichen Level der Technologie sind und obwohl sich alle Nasen lang jeder irgendwie umbringt, gibt's trotzdem die Figuren mit den Entsprechungen, so damit man so damit so jeder sein böses Ich in diesem Spiegeluniversum hat, das finde ich einfach bescheuert.
Ja, und für sich ist es bescheuert, aber es geht ja um die Star Trek ist halt Philosophie. Und es geht um die philosophische Annahme, was wäre in einer anderen Welt, die aber genauso ist wie unsere, also wirklich muss genauso sein wie unsere, aber die Leute sind alle das, was wir böse nennen. Sie haben sich anders entwickelt, wegen anderen Voraussetzungen und die gleiche, es ist ja die gleiche Person, es ist nicht eine Entsprechung, sondern es ist die gleiche Person, die gleiche DNA, nur in eine andere Gesellschaft geboren. Und das ist der philosophische Hintergrund davon in Star Trek. Deswegen zieht sich das Spiegeluniversum als beliebtes Element durch fast alle Star Trek-Serien. Und insofern bin ich ein Fan vom Spiegeluniversum, weil es so schön ist. Es ist albern, ja, aber es ist so schön plakativ runtergebrochen, was diese philosophische Diskussion ausmacht. Und insofern finde ich es cool. Aber auch hier, selbst im Spiegeluniversum, Michael Burnham hat so krass overacted. Und das ist wirklich, also habt ihr die Szene noch in Erinnerung, wo sie gegen Philippa Georgiou spielt? Also wirklich, wo es nur auf die zwei ankommt, wo Philippa sie stellt und fast exekutiert. Das war selbst für Spiegeluniversumsverhältnisse, hat Michelle Yeoh sehr subtil gespielt und Soneca Martin Green, die Hauptdarstellerin, hat krass overacted. Als würde sie den Joker spielen, auch mit der Schminke und so. Und ich meine, das Spiegeluniversum hat damit angefangen, dass es einen bösen Mr. Spock gab, der einen fucking angeklebten Bart hatte. Das war alles, um da so, hier, das ist der böse Spock, natürlich hat er einen Bart, daher kommt ja der Gag.
Ne, der sich die Popkultur zieht.
Ja, stimmt, South Park auch nochmal. Und ich finde, Soneca Martin Green hat es geschafft, dem angeklebten Bart nochmal eine Krone aufzusetzen mit ihrer Maske und wie sie es spielt, wie sie das Gesicht dabei verzieht und so. Das war einfach zu viel für mich.
Also für mich ist zu viel, dass sie die einfach offensichtlich unattraktivere Frisur hat.
Ich finde es bedenklich, dass das dein Argument ist.
Ich wollte mal fragen, Marco, du hast ja ein Video gemacht mit, sage ich mal, der Aussage, Star Trek Discovery wird immer mehr zu Star Trek für Millennials. Was meinst denn du damit?
Ich gebe dir ein Beispiel. Also erstmal, ich bin selber Millennial, muss man jetzt dazu sagen. Na, ich bin in den 80ern geboren, das heißt, ich bin per Definition
Millennial. Ich bin auch super Millennial und ich mag, dass es passt.
Das sind alle Menschen, die um die 2000er oder um die Nullerjahre herum also wirklich mit elektronischen Geräten aufgewachsen sind. Also mit Mobil, alles ab Handy und Internet. So, also das sind Millennials, nur damit wir die Definition klarstellen. Und ich bin auch ein großer Stand-Up-Comedian-Fan. Und gerade im Stand-Up oder auch generell in der gesellschaftlichen Diskussion ist es so, dass Millennials eben auch, wenn es um Kindererziehung und so geht, dafür berühmt sind, dieses ständige sich gegenseitig umarmen und empowern. Also das, was man mit Kindern in der Erziehung macht, was ja umstritten ist, ich möchte jetzt niemandem sagen, wie er seine Kinder erziehen soll, aber wie hat das Jim Jeffries so schön gesagt, wenn jemand dumm ist, dann sagen wir eben nur, dass er eine Learning Disability hat, was die Definition von dumm ist. So, und es geht dieses ständige Empowern, dieses ins Positive drehen. Hauptsache, du hast teilgenommen, egal ob du Letzter geworden bist oder was auch immer. Und das ist so ein Symptom der Millennials und der Gesellschaft. Jetzt ohne Wertung. Und was ich dann in Discovery sehe, ist eben das, was ich mit Tilly die ganze Zeit erzählen wollte. Sie ist fähnrich, ne? Sie hat einen ganz niedrigen Rang auf diesem Schiff. Und Saru, warum auch immer, wählt sie aus als ersten Offizier. Mit der Begründung, hey, natürlich bist du qualifiziert dafür, weil du bist mit uns in die Zukunft gereist, du hast so viel mehr erlebt als die meisten Offiziere. Trifft per se, also per Definition, auf jede Figur auf diesem Schiff trifft es zu. Also, das ist keine Qualifikation, das haben alle anderen auf dem Schiff auch mitgemacht. Warum auch immer. Ach ja, damit Burnham nicht alleine ist. Zitat zweite Staffel. Damit Burnham nicht alleine ist. Das sind wir schon mal bei diesem Millennial-Thema. Alle müssen sich, das, was Julius gesagt hat, alle in den Arm nehmen und sich gegenseitig trösten und empowern, dann passt das. Und was bei Tilly ist, Tilly hat Zweifel. Das gehört dazu. Sie hat jetzt dieses Angebot gekriegt und zweifelt an sich selbst. Wie löst man das jetzt dramaturgisch? Ich behaupte, in jeder anderen Star Trek-Serie wäre das der Moment gewesen, wo sie sich hätte beweisen müssen. Ich würde sogar sagen, es wäre in jeder anderen Serie und jedem anderen Film das Thema gewesen. Die muss sich halt beweisen.
Ich weiß, was du sagst.
Sie ist der Held des Tages. Sie ist der Held des Tages, rettet die Welt und alle, okay, cool, du hast ja die Position verdient. Was macht Star Trek?
Darf ich sagen, wenn man es löst? Darf ich sagen?
Ja.
Michael Burnham sagt ihr, sie soll's machen.
Nicht nur Michael Burnham, Julius. Sie kommt in einen Raum rein und die ganze Crew hat sich versammelt für eine Intervention, sag ich mal, um mir zu sagen, und ich zitiere, yes, you can. Also so ein bisschen Obama-mäßig in dem Moment sogar. Und zwar alle. Und zwar richtig pathetisch aufgenommen. Eigentlich hätte mich das vielleicht sogar berühren können in einem Sportfilm oder so. Aber da wirkte das so out of the blue. So, what? Warum? Wie kommt das jetzt? Und auch alles höhere Offiziere und so, die sich eigentlich übergangen fühlen müssten und so. Alle so, ja, du kannst es. Und dann kommt Burnham auch noch dazu. Habe ich den coolen Yes-Part verpasst? Und dann empowert sie auch noch. Alles super, wir schaffen das. Und am Ende verkackt sie es auch noch. Tilly verkackt es total.
Muss ich dir widersprechen, Marco, sie verkackt es nicht. Also es ist genauso wie in der alten Enterprise-Serie, da bekommt, oder war es in den Filmen, ich weiß nicht, bekommt ja Riker auch ab und zu das Kommando über die Enterprise, wenn Picard nicht da ist. Und jedes Mal setzt er dann die Enterprise in den Sand. Das liegt aber nicht daran, dass er unfähig ist, sondern es liegt halt einfach daran, dass er Pech hat und dass das Skript das so will. Also ich fand, sie hat, Tilly hat, ist da schon ein Stück weit über sich hinausgewachsen und hat der Situation angemessen oder dem Skript angemessen reagiert. Also ich fand nicht, dass er versagt hat.
Also zum Ersten hat sich Riker bis dahin die Position ja wirklich erarbeitet und hat ja auch ganze Episoden, die sich nur um ihn drehen, während Discovery natürlich Tilly gar keine Episode gönnt. Das passiert immer nur im Hintergrund. Aber Riker hat gerade bei den Filmen, also mir fallen jetzt sofort zwei Filme ein, wo er den Tag gerettet hat, und zwar als Kommandant. Die haben sogar ein ganzes Manöver nach ihm benannt, oder nur aus Spaß haben sie so gesagt, das ist das Riker-Manöver. Also der hat Schlachten gewonnen alleine. Also ich kann das jetzt nicht ich sehe das jetzt nicht, was du gerade gesagt hast. Also Tilly, also de facto hat Tilly zumindest die Brücke, das ganze Schiff verloren innerhalb von einer Viertelstunde oder sowas. Und dann gibt es halt die Situation, wo sie auch das Team ein bisschen anführt, okay, wir holen uns jetzt das Schiff zurück, das ist alles so eine Stirb-Langsam-Nummer, auch ganz Burnham-zentrisch natürlich, aber das Team selber erkämpft sich auch einiges zurück. Und dann kommt der Moment, wo es heißt, okay, jetzt müssen wir uns an der Stelle eigentlich opfern. Also einer muss sich opfern, um das Schiff zu retten. Und Tilly, während das gesagt wird, sieht man Tilly im Hintergrund zusammensacken. Und sie sitzt dann einfach nur da. Und eine andere rafft sich auf, eben die mit den Rasterlocken. Ich hoffe, ich sag jetzt nichts Falsches, aber doch, Rasterlocken sind's, glaube ich. Und sie steht auf, oder mit den Dreads, und meint, ich opfer mich jetzt, weil ich euch alle liebe. In jeder anderen Star Trek-Serie, in jedem anderen Film hätte es einen ranghoher Offizier gemacht, aus Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Natürlich auch aus Liebe, weil die Charaktere sich lieben. Aber das ist jetzt der Moment, wo sie glänzt. Und das habe ich gemeint mit, das ist für Millennials. Es ist nicht mal ein Opfer. Sie möchte sich opfern und wird dann von einem Roboter rausgezerrt und gerettet. Und sie aber kann sich dann nur noch mit Thank You bedanken.
Meinst du die Stelle mit dem Sauerstoff? Weil
ja, Sauerstoff.
Das ist doch sie, die es macht, weil sie doch zu einem Volk oder einer Alien-Rasse gehört, die länger die Luft anhalten kann oder mit weniger Sauerstoff klarkommt.
Das ist mir neu. Es gab mal die Sauerstoff nicht atmet und so ein Atemgerät hat, aber die ist schon längst raus aus der Serie.
Nee, es ist schon so.
Aber Fabian, sag doch mal, also das wird doch mehrfach sogar angesprochen in dem Moment. Echt?
Also ja. das wollte ich euch jetzt fragen, weil ich nicht so tief in dem Lore drin bin. In dieser Szene ist es nicht so, dass sie sich opfert, weil sie die anderen liebt und Tilly macht's nicht, weil sie es nicht kann oder weil sie zu doof ist, sondern die sie heißt Oyin Oladeyo und ihre Figur ist die Joanne Owosekun, die lebte oder in einer Gesellschaft, in der Kultur von Apnoe-Tauchern. Und deswegen kann sie halt besonders lange die Luft anhalten. Aber da ist jetzt meine Frage, das wird in der Folge gesagt. Und das wäre ja eigentlich kein Problem, dieses Attribut dann der Figur Tilly zuzuschreiben. Oder ist es auch schon vorher irgendwie mal erwähnt worden, dass die Figur besonders gut die Luft anhalten kann? Das wollte ich euch jetzt fragen. Ja.
Da muss ich jetzt sagen, das habe ich bis dahin überhört. Also wenn das gesagt wurde, was ich euch jetzt glaube, dann habe ich es einfach nicht gehört, weil ich wahrscheinlich so abgeturnt von der ganzen Folge war, dass ich, obwohl ich die letzten drei Folgen ja immer noch besser finde, aber ich war geistig an vielen Stellen nicht anwesend. Aber wenn das nur in der Folge erwähnt wird, dann ist das ja auch dramaturgisch sehr faul von den Autoren. Lass uns ihr schnell ein Attribut reinschreiben, mit der sie den Tag retten kann. So, das ist dramaturgisch nicht sinnvoll. Und natürlich hat sie gesagt, I love you all, ist das Zitat. Das hat sie gesagt. Das Einzige, was sie sagt, bevor sie sich umdreht und weggeht. I love you all, während Tilly schon längst am Wegschlummern ist. Und das ist mein Problem. Tilly ist ja an für sich eine interessante Figur, aber sie wird erst irgendwohin empowered, schafft es nicht, jemand anderes opfert sich aber eigentlich nicht. Alles ist am Ende gut und sie liegen sich in den Armen. Das meine ich damit, das ist Star Trek für Millennials. Es gibt keine Fallhöhe mehr. Stamets war für mich eine der interessantesten Figuren in der gesamten Serie. Am Anfang ein unfassbar unsympathischer Typ, hat aber eine unfassbar herzliche homosexuelle Beziehung zu seinem Lebenspartner. Und das hat mich wirklich erreicht. Und dann stirbt er auch noch so plötzlich. Und dann hat er diese große Fallhöhe und muss mit dieser Trauer umgehen. Das hat mich wirklich berührt. Und was passiert Mitte der zweiten Staffel? Er kommt zurück. Er wird zurückgeholt und dann machen sie noch nicht mal was damit.
Aber es kommt doch Hugh, nicht Stamets.
Ich meine, Hugh stirbt. Ich habe Hugh gemeint, nicht Stamets. Also ja. Hugh stirbt kommt zurück, also Stamets hat diese Fallhöhe, er muss damit klarkommen, Yu kommt zurück, alles ist wieder gut und ab da hat auch die Beziehung, es gibt dann keine Entwicklung mehr bei Stamets. Der ist jetzt stehen geblieben. Und der war
einfach eine total interessante Figur. Es gibt schon diese Elterngeschichte jetzt mit Adira, also dass sie beide sozusagen sich jetzt fast wie Eltern verantwortlich fühlen für diesen
Charakter. Das ist richtig, aber es fühlt sich für mich nicht an wie eine Charakterentwicklung, weil ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie beide über ihren Schatten springen, große Probleme damit haben. Das sind ja alles Sachen, die mit ein bisschen Smooth Talk innerhalb von einer Folge geregelt werden. Weißt du, was ich meine? Da ist kein Drama, da ist keine Fallhöhe. Stamets ist bis auf die eine Stelle im Finale, in der Burnham Stamets aus dem Raumschiff wirft. Auf einmal hast du Fallhöhe. Auf einmal hast du, es geht nicht nur um Burnham. Er sagt ja sogar zu ihr, wir sind nur wegen dir hier. Nur wegen dir sind wir hier und du verwehrst mir das jetzt. Und er ist dann sogar noch sauer auf sie. Das mag ich an diesem Moment, weil auf einmal wird Burnham herausgefordert. Auf einmal empowern sich nicht alle. Alle liegen sich in den Armen und es ist wieder gut. Stamets verzeiht ihr auch bis zum Ende der Folge oder der Staffel nicht. Und das ist spannend für mich. Aber das haben sie halt da aus dem Hut gezaubert und die ganze andere Staffel wird Burnham ja nie herausgefordert. Nur alle haben Angst, dass sie jeden Moment meutert. Und da meutert sie, alle haben es erwartet, am Ende kriegt sie Absolution und weiter geht's.
Aber das ist,
ja trotzdem, ist mir zu schwach.
Aber das Problem bei dem Moment ist ja trotzdem, dass in dem Moment, wo er ihn, also das, was er ihr nicht verzeiht, in dem Moment tut sie ja das Sinnvolle für die Allgemeinheit.
Ja.
Denn ihn wegzuschicken war ja in dem Fall das absolut Sinnvollste. Also da tut sie ja wirklich ihre Pflicht.
Also im Moment werden Opfer gebracht, halt nicht
von ihr, aber von anderen. Sie meutert am laufenden Band, kriegt dafür keine Konsequenzen und der Einzige, der jetzt nachhaltig auf sie sauer ist, ist der auf sie sauer ist, weil sie ihre Pflicht einmal getan hat und nicht gemeutert hat.
Ja, aber er erwartet ja von ihr, dass sie meutert.
Genau, aber wenn wir jetzt schon darüber, können wir bitte auch nochmal darüber reden, über das unfassbare Deus Ex Machina, in dem eine Gruppe von Wall-Es die Discovery rettete? Ich meine, was zur Hölle war das? Also das hat mich noch viel mehr gestört als das Nicht-Opfer der besagten Taucherin war einfach diese Roboter, was zur Hölle?
Das ist die Inkarnation der Schiffs-KI gewesen.
Ja, ich habe das schon verstanden, wo das herkam, aber das fand ich ein bisschen albern. Hätte man
dramaturgisch halt merkwürdig. Was ich spannend finde, ist natürlich, was das jetzt mit der ganzen Situation macht. Das Schiff wurde ja in der zweiten Staffel etabliert, ist jetzt schon irgendwie im Hintergrund Bestandteil der Crew. Es hat so ein eigenes Bewusstsein, eine wichtige Datenbank und so. Und jetzt hat das Schiff einen Körper, mit dem es interagieren kann mit den Leuten. Also es ist jetzt eigentlich weitergedacht. Und wenn wir uns nur das Ende anschauen von Staffel 3, dann hat sich ja, und das ist meine Hoffnung, ja wirklich was verändert im Verhältnis zur ersten Staffel. Da ist ja die Hälfte der Crew ist komplett neu. Es gibt neue spannende Charaktere wie Adira oder dass das Schiff eine Person ist, ne? Und dass von mir aus Burnham jetzt endlich der Captain ist und niemanden zu meutern hat, höchstens die Sternenflotte als Ganzes. So, also jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo ja mal wirklich was passieren könnte. Nicht muss, aber könnte. Und es ist eine andere Besatzung, es ist ein anderes Zeitalter, also andere Besatzung in Anführungsstrichen. Und damit sind wir ein bisschen bei der Vision von Brian Fuller angekommen, was Star Trek Discovery ja ursprünglich ausmachen sollte. Jede Staffel eine neue Besatzung in einem neuen Zeitalter. Das war die Idee. Und jetzt sind wir an dem Punkt und das stimmt mich zumindest hoffnungsvoll.
Das klang jetzt alles schon sehr negativ. Ich würde aber trotzdem noch gerne was Positives über die dritte Staffel sagen.
Ich hätte was Positives gerade gesagt.
Also ja, du hast gesagt, dass du dich jetzt freust auf die vierte Staffel. Aber ich meinte eigentlich, auch innerhalb der dritten Staffel haben mir ein paar Sachen dann doch gefallen. Nämlich die letzten drei Folgen. Sind es die letzten drei Folgen? Ist es die Folge ab Folge 11, Folge 12, Folge 13, das sind die Folgen mit dem Showdown mit Osira, die so mit einem Cliffhanger jeweils enden und eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Die fand ich tatsächlich interessant und da war es auch endlich mal spannend. Das war nämlich auch so ein bisschen mein Problem an der Staffel zum Beispiel. Wir haben das vorhin gesagt mit der Folge 8, wo Keela Detmer das Schiff von Osira angreift. Und obwohl irgendeine Computerstimme an einer Stelle sagt, Schilde bei 10%, habe ich trotzdem irgendwie, fühle ich da keine Spannung, weil mir ist schon klar, die wird da trotzdem heil rauskommen. Auch wie das inszeniert ist und so, da wird keine wirkliche Bedrohung deutlich oder wie es auch geschauspielert ist, da wird keine wirkliche Lebensgefahr, wird da deutlich. Aber bei den letzten drei Folgen, da war es wirklich spannend, da ging es um was. Und da war ich wirklich mit dabei, da habe ich mitgefiebert. Was, wie ging es euch denn mit den letzten drei Folgen oder mit dem Finale?
Ich fand die auch cool, aber ich habe trotzdem irgendwie, habe ich so ein bisschen so dieses Plot-Armor-Gefühl bei der Serie. Also
ja, doch, ganz stark. Es ist ja kein einziger gestorben bei dem
Ganzen. Es ist ja wirklich keiner gestorben. Trotz diversen Situationen, wo das halt immer eindeutig angedeutet wird. Oder selbst mal, dass man, keine Ahnung, dass es man zumindest mal irgendwie eine Narbe irgendwie davonträgt oder so. Das ist ja auch alles kein Thema, weil dann wird irgendwie die DNA rekonfiguriert und auf einmal ist man wieder wie neu geboren. Also so dieses Ganze mit Radiation und so. Also es ist, finde ich, echt schwierig irgendwie, da Spannung aufzubauen in der Serie. Und das hat sich dadurch jetzt aber nochmal bestätigt, dass halt wirklich dann nichts passiert im Endeffekt. Also, es hört sich jetzt grausam an, das zu sagen, aber ich glaube, so das ein oder andere Crew-Opfer hätte sich schon gelohnt.
Da will sich schon jemand opfern und selbst das nehmen sie nicht. Ja. Also alle, die ausgeschieden sind, also fast alle, die aus der Gruppe ausgeschieden sind, sind freiwillig gegangen. Also im Laufe der Serie. Also auch gerade in dieser Staffel sind ja, lass mich nicht lügen, ein oder zwei Figuren gegangen. Also Georgiou auf jeden Fall und die
Sicherheitsoffizierin, ja.
Ja, und überhaupt, das ist so das Thema der Serie, dass immer mal wieder jemand freiwillig geht. Und
er ist überhaupt mal gestorben.
Ja, also theoretisch Hugh. Theoretisch, das hat mich ja wirklich, no, das hat mich schockiert, mein lieber Mann. Aber die zweite Staffel hat's ja wieder kaputt gemacht. Und Lorca, wenn du so willst, das war ja der große Plot-Twist der ersten Staffel. Aber da hat die erste Staffel auch drauf hingearbeitet, ne? Ab seiner ersten Szene in der dritten Folge hat die Serie darauf hingearbeitet. Und das finde ich halt so der große Unterschied. Also auch Osyra wurde ja in den letzten Folgen der dritten Staffel erst aus dem Hut gezaubert.
Ja, die wurde sehr spät vorgestellt. Das war schon echt nicht so gut.
Und Control ja auch, ne? Also in der zweiten Staffel. Also in dem Moment, wo ein Antagonist eigentlich die ganze Staffel über keine Rolle spielt und am Ende eine sehr große Rolle spielt, in dem Moment kann es ja nur ein Abziehbild sein. Weil du hast keine Zeit für Charakterisierung oder für eine Beziehung zur Hauptfigur. Control hat keine Beziehung zu Michael Burnham. Osyra hat keine Beziehung zu Michael Burnham. Nur indirekt über Booker, wenn du so willst. Und Lorca hat aber eine starke Beziehung zu Michael Burnham. Und das ist halt der Unterschied.
Es wird halt nur über diesen Arzt so ein bisschen halt versucht, der einem dann erzählt, wie toll die dann doch eigentlich ist. Und da muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich erst kurz dachte, es wird jetzt interessant, weil der ja dann meinte, ja, die ist eigentlich voll missverstanden und die ist gar nicht so grausam. Und dann hat sie ja den Vorschlag auch für Starfleet halt mit dem mit der Fusion und so, wo dann so dachtest du, okay, dann ist sie doch eigentlich nicht nur böse, sondern sie versucht halt irgendwie, hat ja doch einen Plan, der vielleicht irgendwie auf was hindeutet. Und dann wird es aber relativ schnell, dann ist man halt sozusagen in der Situation von diesem Wissenschaftler im Rollstuhl, und auf einmal so, ja, nee, die ist doch einfach nur böse, ganz ehrlich, guck doch. Und dann merkt er selbst, so, ja, fuck, die ist ja wirklich einfach nur böse. Und dann so, ja, sorry.
Da hab doch keine. Das war so eine schöne Steilvorlage. Das war so schön Star Trek-ig, dass der Bösewicht herausstellt als jemand, der eigentlich auch diplomatisches Interesse hat. Sorry, Fabian.
Ja, aber ich wollte nur sagen, dass da habe ich mich so gefühlt, so, ja, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich habe doch aufgepasst, ich habe doch mir die dritte Staffel angeguckt. Also sie wird eingeführt damit, dass sie einen Untergebenen, der auch noch mit ihr verwandt ist, so einem Monster zum Fraß vorwirft, weil er seine Aufgabe nicht gut macht. Oder sie wird mit sie, beziehungsweise die Emerald Chain wird mit Sklaverei in Verbindung gebracht. Und das ist auch so ein To-Go-Bösewicht-Ding. Wenn du klar machen willst, derjenige ist böse und wirklich richtig böse, dann bring ihn irgendwie mit Sklaverei in Verbindung. Und also sie wurde die ganze Staffel als ein Bösewicht, ein reiner, purer Bösewicht vorgestellt. Und dann im Finale wird dann so gemacht, ja, aber sie ist ja voll komplex und hat ja auch ihre eigenen Beweggründe. Und da habe ich mich so, also das ist, finde ich, auch eine coole Idee an und für sich. Und würde auch so sagen, genauso wie du gesagt hast, Jules, so, ach, das wird jetzt noch mal spannend. So, ach, interessant. Aber nee, dann zeigt sie halt doch wieder, in Anführungszeichen, ihr wahres Ich. Und exekutiert jemanden vor den Augen von dem Arzt da. Und da habe ich mich so ein bisschen verarscht vorgefühlt. Also,
das hätte sowohl davor, vor dem Moment, hätte das schon aufgebaut werden müssen. Und danach hätte es halt auch weiterhin existieren müssen und nicht dann einfach wieder direkt weggewischt werden.
Ja.
Dann wäre es interessant gewesen. So war das halt so, ja, wir haben in irgendeinem Buch über Drehbuchschreiben gelesen, dass komplexe Bösewichte gerade voll in sind, siehe Thanos und Co. Lass uns doch mal eine Folge reinmachen, wo wir denen ein bisschen Komplexität geben, die wir aber sonst null reflektieren in der gesamten Staffel.
Ja, aber vor allem, sie denken es nicht weiter. Also nochmal das Grundproblem, ja. Sie haben eigentlich eine interessante Grundvoraussetzung, nämlich sie möchte eigentlich Verhandlungen mit der Sternflotte. Und dann bist du auch kurz so selber hinterfragen, okay, vielleicht ist sie ja wirklich nicht so böse. Und selbst, ja Sklaverei, klar ist was Böses, aber die Römer haben auch versklavt. Ab irgendeinem Punkt muss Zivilisation sich ja weiterentwickeln und sie war dazu bereit. So, und das fordert dich als Zuschauer auch moralisch heraus. Und das versandet wieder. Das versandet damit, indem die Schiff langsam nochmal im Hintergrund durchgezogen wird und dann ganz, auch ganz klar ist, wo die Fronten sind und sie hat verloren und fertig. Und das ist insgesamt zu wenig daraus gemacht, aus dem, was da ist.
Ja.
Dann würde ich gerne noch was zu der zweiten Handlung im Finale, in den Finalfolgen, was da von euch wissen. Und zwar die Auflösung des Brandes oder des Kollapses. Und zwar ist das ja so ein bisschen ein Mysterium, die ganze Staffel über. Also seit Folge 1 fragen wir uns, es ist mal eine dringendere Frage, mal eine weniger drängendere Frage, was hat jetzt den Brand ausgelöst? Und dann in der letzten beziehungsweise vorletzten Folge wird es eben enthüllt, das war dieser Kelpien, sobald der einen Wutanfall bekommt, dann wird das Dilithium instabil. Wir haben ja, also das ist ja sowas, was YouTuber gerne machen, so Theorievideos und Spekulationsvideos. Und ich habe mich schon gedacht, als wir unser Spekulationsvideo dazu gemacht haben, so dass nichts davon wird es. Das wird irgendwas, was in Anführungszeichen eigenes, was die Macher sich selbst zuschreiben können. Und natürlich ist es ein Kelpianer gewesen, weil das ist ja, glaube ich, auch eine Rasse gewesen, die sich die Star Trek Discovery Leute ausgedacht haben. Und natürlich ist es irgendwie etwas, was man so nicht hätte vorhersagen können. Wie hat euch denn diese Auflösung gefallen?
Also ich finde solche Mysterien immer, also grundsätzlich glaube ich, relativ schwierig, weil nur in absoluten Ausnahmefällen, finde ich, ist die Auflösung im Endeffekt interessanter als das, was die ganzen Fantheorien sich im Voraus ersponnen haben. Aber ja, also in dem Fall sehe ich das, also fand ich das wieder so. Also ich fand halt das Mysterium deutlich interessanter als das, wie es im Endeffekt aufgelöst wurde. Ich bin auch gar nicht sicher, ob man wirklich das schon so früh innerhalb dieser Staffel hätte auflösen sollen oder ob es nicht besser gewesen wäre, wenn das eher so ein weiterhin bestehender Konflikt gewesen wäre, der sich noch mit in die nächste Staffel zieht, das irgendwie aufzulösen. Weil so, fand ich, war es dann ja doch relativ, in Anführungszeichen, simpel am Ende.
Super simpel, ja.
Ja, ich find's albern. Also albern im Sinne von dramaturgisch albern. Also das hätte man in einer normalen Star Trek-Folge, also in einer Folge, wäre das so die Standarddramaturgie gewesen. Ne? Also etwas, was du gar nicht kommen siehst. Ist aber auch egal, ob du das nicht kommen siehst. Und dann wird das zwischenmenschlich, wird das Problem gelöst. Das ist ganz normales Star Trek, aber für eine Folge, nicht für eine komplette Staffel. Die bauen halt ein Mysterium auf, das von Anfang an gar nicht lösbar ist, weil eben gar nichts von Anfang an wirklich hergeleitet wird, dramaturgisch. Man kann sich höchstens dann noch am Ende hinterfragen, ja, warum ist denn 100 Jahre lang niemand anderes auf die Idee gekommen? So, also jede andere Star Trek-Crew hätte das Problem auch gelöst. Es gab halt nur nicht eine Crew, die so, es hat halt niemand Burnham an Bord. Und dann haben wir keine Lösung für das Ganze. Und dann wirkt es für mich im Nachhinein sogar so, als wäre es eine billige Ausrede, um Saru zwar nicht umzubringen, aber vom Captain zu entfernen, damit Burnham endlich Captain sein kann. Und deswegen finde ich es dramaturgisch halt so schwach. Und das ist so symptomatisch dann für mich, für die ganze Staffel.
Mir fällt jetzt erst auf, dass sie Michael Burnham heißt und auf Englisch heißt es The Burn.
Das war auch eine Fantheorie. Ja gut, es ist ja Michael Burnham und diesmal das Wichtigste und dann heißt es noch The Burn. Das muss ja miteinander zu tun haben. ja.
Hab ich ja. Also ich finde die ganzen, also viele Subplots, also so viele so Case of the Week-Geschichten, die auch Mysterien waren, wurden deutlich interessanter am Ende aufgelöst als jetzt dieses große Mysterium der gesamten dritten Staffel, muss ich sagen. Ja. Oder was sagst du, Fabian?
Ja, also ich fand, das war dann auch sehr einfach, beziehungsweise so, So, ja, okay, also genau wie du das gesagt hast, so die Theorien und die Spekulationen, die waren alle interessanter als das, was letztlich bei rausgekommen ist, wie das leider oft so ist. Und was du auch gesagt hast mit, du hättest das interessanter gefunden, wenn man das irgendwie noch mit in die nächste Staffel mit rübergenommen hat. Also genau, es ist jetzt, um das nochmal klar zu machen, ist jetzt definitiv, die Gefahr ist gebannt. Also der überlebende Kelpianer, der ist von dem Planet gerettet worden. Und sie haben das so gesagt, wenn er nicht mehr auf diesem Planeten drauf ist, dann gibt's nicht mehr diese Verbindung. Also er ist ein Polyploid, habe ich auch noch nie gehört, ein Polyploid und kann mit dem Dilithium auf diesem Planet irgendwie genetisch interagieren. Und sobald er nicht mehr auf dem Planeten drauf ist, dann ist auch die Gefahr gebannt von einem galaxieweiten Kollaps. Das heißt, wir können uns in Staffel 4 wirklich komplett darauf konzentrieren, die Föderation wieder aufzubauen. Und das wäre jetzt mein Übergang zu der endgültigen Frage. Was sind denn jetzt so eure Hoffnungen oder Erwartungen an die Staffel 4? Also wir haben eine neue Crew, mehr oder weniger. Sie haben alle eine neue Uniform an. In der letzten Folge haben wir das gesehen. Die zentrale Figur von Star Trek Discovery ist jetzt endlich auch der Captain, kann also entscheiden, wo es lang geht. Und wir blicken optimistisch in die Zukunft. Blicken wir denn auch optimistisch auf eine vierte Staffel, Jules? Oder blickst du optimistisch? Entschuldigung, ich sag immer wir. Blickst du denn auch optimistisch auf eine vierte Staffel?
Also ich freue mich auf jeden Fall, wie es weitergeht. Wie gesagt, für mich ist das keine Serie, die jetzt so, die halt so das ultimative, ich muss unbedingt sofort wissen, wie es weitergeht, hervorruft. Das hatte ich ja schon anfangs gesagt. Aber es ist definitiv eine Serie, wo ich mich wieder drauf freuen würde, wöchentlich die neue Folge zu gucken. Und interessant finde ich das Universum nach wie vor. Also es ist halt, ja, also ich bin gespannt, was sie sich da auch für neue Konflikte überlegen. Und hat mich auch als Nicht-Star Trek-Kenner, hat mich das immer gut unterhalten. Also klar, gib her.
Und du, Marco, tust du dir eine vierte Staffel noch an?
Also das sowieso. Einfach auch, weil ich an für sich die Discovery mag. Aber es ist so ein bisschen so ein Guilty Pleasure geworden. Ne? Also ich gucke das leidig. Ich leide, während ich es gucke. Aber ich genieße es trotzdem für das, was es kann. Und so werde ich auch in die vierte Staffel gehen. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, dass Burnham auf dem Stuhl sitzt. Das haben die Autoren sich gedacht, dass es wichtig ist. Aber eigentlich ist es nicht wichtig. Wisst ihr, welche Figur die meiste Screentime in der Next Generation hatte?
Nee.
Es ist nicht Captain Picard, es ist Data. Der hat die meiste Screentime. Und ich glaube, wenn du bei Voyager guckst oder so, dann wirst du auch relativ schnell beim Doctor oder Seven of Nine landen. Es ist nicht wichtig, dass eine gute Figur auch der Chef von allen ist. Du folgst ja in der Krimi-Geschichte auch den Detectives und nicht dem Polizeichef. Und ich glaube, es ist nicht wichtig, dass Burnham auf dem Stuhl sitzt, weil dann verweigert sie halt einfach die Befehle der Sternenflotte. Sondern es ist wichtig, wie sie jetzt endlich mit dieser Crew umgehen, auch mit den anderen Figuren, und dass sich nicht alles um Burnham dreht. Die Gefahr ist, wenn sie auf dem Captain-Stuhl sitzt, dass sie sogar noch mehr um sie dreht. Aber ich hoffe, dass sie ein bisschen aus ihren Fehlern lernen und die Serie entsprechend weiterentwickeln.
Es wird doch sowieso, dauert das eine Folge, dann missachtet sie wieder irgendeinen Befehl vom Admiral und dann sitzt halt auf einmal Tilly da oder so. Was auch übrigens richtig geil am Ende ja im Sand verläuft, dass Tilly eigentlich Nummer 1 werden sollte.
Ja gut, sie ist jetzt Nummer 1 immer noch, oder nicht? Also sie ist Nummer 1, sie ist halt nicht Captain, was die logische Konsequenz gewesen wäre. Dadurch, dass sie ja schon der erste Offizier ist, gehörte ihr eigentlich das Kommando der Discovery. Aber haben sie sich wieder rausgeschrieben. Und ich hoffe, das macht sich besser.
Also ich bin, Jules?
Nee.
Ich wollte nur sagen, also ich finde auf jeden Fall die Grundpositivität von Star Trek Discovery gefällt mir. Es wurde ja, ich lese ja auch die Kommentare unter unseren Videos, und wird ja immer gesagt, das ist nicht mehr Star Trek, das ist diese Vision, die Gene Roddenberry hatte, das ist nicht mehr die Vision. Und ich muss sagen, so wie sich das jetzt für mich in der dritten Staffel darstellt, nähert es sich zumindest von der Positivität, falls Positivität ein Wort ist, ich weiß es gerade nicht, nähert es sich schon wieder dieser Vision an, also dass man Probleme tatsächlich auch mit Gesprächen lösen kann. Das gab es ja auch in dieser Staffel immer wieder, dass am Ende des Tages die Welt eine bessere ist. Das war auch so ein bisschen so die Quintessenz oder das so das Grundgefühl zumindest von der dritten Staffel. Und also eine Serie, die uns positiv auf die Zukunft blicken lässt, in der wir sehen können, dass man Probleme auch im Gespräch lösen kann, das wäre doch eigentlich was Schönes. Und ich habe jetzt gerade erst mit der Recherche begonnen. Also wir zeichnen diesen Podcast ja an einem Dienstag auf. Ihr werdet ihn dann an einem Donnerstag zu hören bekommen. Da bin ich dann hoffentlich mit meiner Recherche schon weiter. Wir machen nämlich hier bei GigaTV Mac dann ein Video dazu, so wie es einen Ausblick, wie geht's jetzt weiter mit der Staffel 4, was wurde da in der Staffel 3 schon irgendwie an vorbereitet, was wissen wir schon. Insofern, also finde ich dieses positive Grundgefühl, das mir diese Staffel gibt, eigentlich schon was Schönes. Und insofern, denke ich mal, freue ich mich da auch auf eine vierte Staffel, die mir dann auch dieses positive Gefühl gibt.
Ja, und denkt immer alle zu Hause daran, wenn ihr mal nicht Bock habt, Probleme nur durch Reden zu lösen, denkt im Hinterkopf, 1+1=5.
Also ich bin froh, dass die Klingonen nicht mehr vorkommen. Die fand ich super nervig, muss ich am Ende noch sagen. Also die waren super anstrengend anzuhören, diese Dialoge, wo man die ganze Zeit Untertitel lesen musste.
Die Untertitel waren das Problem?
Ja, irgendwie schon. Es war einfach anstrengend.
Ich fand ehrlich gesagt an der ersten Staffel Discovery unfassbar cool, dass es einen klingonischen Untertitel gab. Also dass man das ganze
Serie. Das war geil, ja, das war richtig geil.
Also da war schon auch Fanservice mit dabei. Ich mochte es eigentlich mit den Klingonen in der ersten Staffel wirklich. Ich finde, sie haben es aber auch das ist relativ platt im Sand verlaufen. Nee, es geht eigentlich. Ach, schwierig. Ich glaube, ich mag die ganze TOS-Stimmung, die sie modernisiert hatten, Discovery einfach lieber und freue mich dann vor allem auf Strange New Worlds, weil Pike war mein Lichtblick in der zweiten Staffel.
Pike war cool, ja.
Okay, dann würde ich sagen, dann war's das für diese Folge. Haltet auf unserem YouTube-Kanal, wie gesagt, unbedingt Ausschau nach dem nächsten Video zu Star Trek Discovery Staffel 3. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Jules und Marco, dass ihr dabei wart. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dann sage ich jetzt das, was die gelernte Vulkanierin Burnham viel zu selten sagt. Live long and prosper.